Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat.
Auf 93,0.
Oder im Livestream.
Und damit herzlich willkommen zur Sendung Dünnes Eis,
eurem monatlichen Klimamagazin im freien Senderkombinat. Es begrüßt Sie, liebe Hörerinnenschaft, Lucky.
Ja, genau, Lucky. Und die Rotbauchunke des Pop ist jetzt um 14.53 Uhr auch on air. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Soweit.
Ja, weiter wollen wir machen. Im späteren Verlauf noch mit Veranstaltungshinweisen. Recht übersichtlich wird es sein. Und ja, wir werden uns auch beschäftigen mit dem Widerstand gegen die Braunkohleverstromung im Rheinland. Geben ein paar Neuigkeiten auch zu der Kiesgrube am Tagebau Hambach unter anderem, sowie zu den Prozessen um Block Neurath. Ja, und hören im weiteren Verlauf noch etwas zu der Besetzung Tesla stoppen am Tesla-Werk Grünheide.
Korrekt. Und zwischendurch werden wir euch versorgt haben mit dem Aufruf zum 8. Mai, den eine Leipziger Gruppe verfasst hat und der von der Redaktion Quergelesen eingeladen wurde.
Wir wollen uns heute in Quergelesen mit dem 8. März beschäftigen und dazu haben wir uns mal umgeschaut, was in einigen größeren Städten so vor sich ging und da haben sich sowohl in Berlin als auch in Leipzig Bündnisse gebildet, letztlich als eine Konsequenz aus den notwendigen Spaltungen nach dem 7. Oktober letzten Jahres, dem antisemitischen Massaker der Hamas und der indifferenten bis apologetischen Haltung von Teilen derjenigen, die sich normalerweise das Label feministisch und queer und emanzipatorisch zusprechen würden. In Berlin und in Leipzig wurden Konsequenzen gezogen von emanzipatorischen FeministInnen. Sie gehen am 8. März mit eigenen Demonstrationen auf die Straße. Heraus zum 8. März. Wir sind ein Zusammenschluss verschiedener linker Gruppen Leipzigs und laden herzlich zum emanzipatorischen 8. März auf der Kolonnadenstraße ein. Wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir den 8. März zurück wollen. Einen 8. März mit vielfältigen, emanzipatorischen, konkreten, utopischen, kämpferischen, feministischen Forderungen. Gründe, an diesem und jedem anderen Tag laut zu sein, gibt es mehr als genug. 114 Femizide im letzten Jahr, 157.818 Opfer häuslicher Gewalt im Jahr davor, davon über 70% Frauen. Und das sind nur die Hellfeldzahlen, deren Meldung Eingang in die Statistiken findet. Die Familie ist für viele Frauen, transgeschlechtliche Menschen, intergeschlechtliche und nonbinäre Personen ein potenziell gefährlicher Raum. Ausreichend Plätze in Frauenhäusern gibt es kaum. Femizide werden noch immer als Beziehungstaten bagatellisiert, die Istanbul-Konvention nicht annähernd erfüllt. Frauen und Queers mit Behinderung sind häufig in hohem Maß von Gewalt betroffen. Doch patriarchale Gewalt beginnt nicht mit tätlichen Angriffen, beginnt nicht mit Mord. Patriarchale Gewalt beginnt viel kleiner, im Alltag, bei Witzeleien der Kollegen, über die man gefälligst zu lachen hat, bei Blicken und Sprüchen in der Straßenbahn, bei Männern, die sich weigern, ihrer Verhütungsverantwortung gerecht zu werden, bei aufdringlichen Chatnachrichten, bei der immer mitlaufenden Angst auf Heimwegen, bei Tätern, die auf Bühnen beklatscht werden, während ihre Opfer Morddrohungen erhalten und schlussendlich in Parlamenten und Gesetzgebungen. Es zeigt sich wieder einmal, dass im Kampf um ein sicheres Leben kein Verlass auf den Staat ist. Und selbst da, wo behauptet wird, Gleichberechtigung sei bereits erreicht, gibt es noch viel zu tun. Mittlerweile sind beispielsweise fast alle Frauen erwerbstätig. Das klassische Modell von Hausfrau und Ernährer ist in der Theorie unbeliebt geworden. Und doch sprechen die Zahlen aus der Praxis eine ganz andere Sprache. Demnach leisten Frauen durchschnittlich jeden Tag 4 Stunden und 13 Minuten unbezahlter Fürsorgearbeit, Männer etwa die Hälfte. Leben Kinder mit im Haushalt, wird die Schere noch größer. In Paarhaushalten verrichten Mütter dann schon 83,3% mehr Fürsorgearbeit als Väter. Auch die Verteilung von Elternzeit spielt hier eine große Rolle. Mehr als 90% entfällt dabei auf die Frauen. Das ist nicht nur ungerecht, sondern hat auch real spürbare ökonomische Konsequenzen. Frauen arbeiten noch immer in schlechter bezahlten Berufen, häufiger in Teilzeit, seltener in Führungspositionen. Das sorgt für wirtschaftliche Abhängigkeit vom besser verdienenden Partner und für drohende Altersarmut. Schon heute sind mit 20% der Ü65-Jährigen knapp 1 Million mehr Frauen armutsgefährdet als gleichaltrige Männer. Mehr noch, für Frauen bedeutet Armut auch etwas anderes als für Männer. Denn finanzielle Abhängigkeit spielt eine wichtige Rolle bei der Frage, wie Frauen in Beziehungen mit gewalttätigen Männern geraten und ob sie sich aus diesen befreien können. Ökonomische Machtverhältnisse und gesellschaftlich zugewiesene Tätigkeitsfelder halten ein sexistisches Anspruchsdenken in Partnerschaften und Beziehungen aufrecht, welches eigentumsähnliche Formen annehmen kann. Durch staatliche Absicherung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses erhalten Männer die Verfügungsmacht über die Zeit und den Körper von Frauen zur Verrichtung von Care-Arbeit. Solange unter dem Begriff des Familienversorgers nicht die emotionale Sorgearbeit, Erziehung und Pflegearbeit gefasst wird, bleibt die Entscheidungs- und Handlungsmacht bei dem ökonomisch stärkeren Partner. Und selbst bei gleicher Arbeit, zur gleichen Arbeitszeit, verdienen Frauen noch immer im Schnitt 6% weniger als ihre männlichen Kollegen, leisten aber in der privaten Sphäre, auch mit Vollzeitberufen, täglich 1,6 Mal so viel Fürsorgearbeit wie in Vollzeit beschäftigte Männer. Für uns ist daher klar, Küche, Ehe, Vaterland gehören abgeschafft. Laut aktuellen Umfragen wird sich 1/3 aller wahlberechtigten Erwachsenen in Sachsen bei den kommenden Kommunal- und Landtagswahlen für eine faschistische Partei entscheiden. Exemplarisch für die Normalisierung des Rechtsrucks sind die kürzlich bekannt gewordenen sogenannten Remigrationspläne von Werteunion, AfD und langjährigen FaschoaktivistInnen. Solche Treffen lösen zu Recht Empörung aus und finden doch gleichzeitig zu einem erstarkenden regressiven Antifeminismus, etablierter Queerfeindlichkeit und einem wahrnehmbaren Gender-Backlash mit Retraditionalisierung der Geschlechterrollen statt. Ungeachtet der sich daraus ergebenden drohenden Gefahr erleben wir seit einigen Jahren starke staatliche Repression gegen radikale Linke, die auch in den kommenden Jahren nicht abreißen wird. Angriffe auf feministische Errungenschaften nicht zuzulassen und antifaschistischer Aktivismus liegen daher im Zentrum unseres politischen Widerstands und mehr denn je braucht es entschlossene Bündnisse und Strategien, fernab von Großdemos und inhaltlosen Lippenbekenntnissen aller nie wieder. Doch auch Parteien fernab von CDU und AfD beteiligen sich am gesellschaftlichen Rechtsruck. So zeigte sich die rot-grüne Bundesregierung kürzlich sehr zufrieden mit der Verschärfung der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Erstmals sollen Asylverfahren bereits an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden. Geflüchtete werden somit am Einreisen in die EU gehindert. Dazu sollen Asylzentren, also Auffanglager mit haftähnlichen Zuständen in Grenznähe entstehen, in denen mittels eines sogenannten Screenings die Identität von Schutzsuchenden vor Ort überprüft und ihre Aufenthaltschancen eingeschätzt werden. Diese Gesetzesänderung stellt die massivste Verschärfung des Asylrechts seit Gründung der EU dar. Die humanitäre Katastrophe an den europäischen Außengrenzen wird sich noch verschlimmern. Ist dieser immense Abbau von Menschenrechten im Flüchtlingsschutz die versprochene feministische Außenpolitik? Unsere Solidarität macht an Ländergrenzen nicht Halt. Zahlreiche Kriege, gesellschaftliche Krisen und komplexe politische Entwicklungen erschüttern uns und stellen uns als Bewegung vor große Herausforderungen. Wir solidarisieren uns mit den mutigen Menschen, die unter Lebensgefahr im Iran für eine Befreiung vom islamistischen Mullah-Regime kämpfen. Wir stehen solidarisch mit Frauen und queeren Menschen in Afghanistan, mit Jesidinnen, mit kurdischen AktivistInnen und Betroffenen in der Ukraine, die unter als Kriegswaffe eingesetzter sexueller Gewalt leiden. In Mexiko werden tausende Frauen jährlich ihres Geschlechts wegen ermordet. In El Salvador werden Frauen nach Fehlgeburten ins Gefängnis geworfen. In den USA droht die Wiederwahl von Donald Trump und schon jetzt sehen sich die dort lebenden Frauen und anderen Betroffenen durch regressive Gesetzgebung mit den potenziell tödlichen Auswirkungen von fehlender körperlicher und sexueller Selbstbestimmung konfrontiert. Deshalb werden wir nicht müde zu betonen, dass unser gemeinsamer Kampf erst dann gewonnen sein kann, wenn universalistische Rechte gelten und alle Frauen und Queers frei sind. Dies ist insbesondere mit dem Blick auf die aktuelle weltpolitische Lage entscheidend. Kann man doch überall einen massiven Ruck hin zum Konservativen, hin zum Rechten beobachten. Und auch die radikale Linke ringt in diesen krisenhaften Zeiten um Antworten auf komplexe Fragen. Doch in einem sollte sie sich einig sein: Die Lösung der Probleme findet sich weder in autoritären Strukturen noch im Zusammenschluss mit ideologisch regressiven Gruppen und Bewegungen. Dieses Jahr begehen wir den 1.8. März nach dem 7. Oktober 2023, dem verheerendsten Angriff auf jüdisches Leben seit 1945. Der Angriff der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas sowie unterstützenden Vereinigungen wie dem Islamischen Dschihad in Palästina auf das Nova-Musikfestival und umliegende Kibbuze ist nicht nur ein antisemitischer, sondern auch ein gezielt misogyner Angriff auf Frauen und auf freiheitliches Leben gewesen. Die 134 Geiseln, die sich noch immer in Gefangenschaft befinden, nicht nur die Frauen, sind dieser Gewalt ausgesetzt. Wir möchten den 8. März nutzen, um die sofortige Freilassung aller Geiseln zu fordern. Hashtag Bring Them Home Now. Gerade deswegen erfüllt uns der Umgang diverser vermeintlich linker Gruppen und FeministInnen mit Entsetzen. Insbesondere die Positionen von Gruppen wie Zora, Pride Rebellion oder Young Struggle lassen uns fassungslos zurück. Wie Gruppen, die sich die Überwindung des Patriarchats auf die Fahne geschrieben haben, Überlebenden schwerster sexueller Gewalt mit derartigem Zweifel und Täter-Opfer-Umkehr begegnen können, scheint im Anblick ihrer sonstigen Positionen nahezu harmlos. Nicht nur, dass sie die Gewalt der Hamas als Akt der Befreiung verklären, sie fantasieren zudem eine sozialistische Revolution und sehnen sich mit Parolen wie Yalla Yalla Intifada oder From the River to the Sea gezielt die Vernichtung jüdischen Lebens im Nahen Osten herbei. Wir fordern ein Ende des Leids der palästinensischen Zivilbevölkerung unter dem Krieg in Gaza und der Herrschaft islamistischer Gruppen. Wir trauern um die über 20.000 Zivilistinnen, die bei dem Konflikt bisher ums Leben gekommen sind. Auch auf palästinensischer Seite sind es immer wieder und vor allem Frauen, die die Leidtragenden darstellen. Deshalb können wir als FeministInnen kein gemeinsames Ziel mit anti-emanzipatorischen Kräften ausmachen, die ZivilistInnen bewusst als menschliche Schutzschilde nutzen. Hass gegen Frauen und Queers ist fundamentaler Bestandteil der regressiven Ideologie der islamistischen Herrscher. Wer islamistische Regime und Gruppen widerspruchsfrei als Freiheitskämpfer stilisiert, negiert nicht nur das Leid vor Ort, sondern missachtet auch die Gefahr religiöser FundamentalistInnen. Wie real diese Gefahr auch abseits von Krieg und Terror ist, zeigt sich auch in den massiv gestiegenen Taten antisemitischer Gewalt hierzulande. Weltweit findet zudem online eine Welle von antisemitischer Desinformation, Illegitimierung des israelischen Staates, Normalisierung von Genozidaufrufen am jüdischen Volk und islamistischer Radikalisierung statt. Es bleibt Aufgabe einer radikalen Linken, Religion kritisch zu hinterfragen und die darunterliegenden misogynen, queerfeindlichen und oft antisemitischen Absichten zu erkennen und ihnen etwas entgegenzusetzen, ohne im Umkehrschluss Einzelpersonen rassistischer Abwertung auszuliefern. Ein 8. März im Zeichen des Kampfes für eine befreite Gesellschaft für alle und nicht in dogmatischer Hingabe zu einem selektiven Pseudofeminismus kann nur dann gelingen, wenn eine Unterwanderung feministischer Veranstaltungen durch Kadergruppen, die sich entgegen linker universalistischer Werte positionieren, nicht unwidersprochen bleibt. Deswegen wollen wir es nicht hinnehmen, dass in der Orga der Demonstration des 8. März-Bündnisses Leipzig Gruppen sitzen, die in ihrem sogenannten revolutionären Block Vernichtungsfantasien auf die Straße tragen, dabei auch islamistisch-fundamentalistischen Forderungen den Weg bereiten und diese im Rahmen einer feministischen Großveranstaltung zu normalisieren gedenken. Wir rufen daher auch insbesondere die Leipziger Politlandschaft auf, ihre Mitwirkung am Bündnis und der Demonstration, wo so etwas möglich ist, kritisch zu hinterfragen. Wir laden euch ein, mit uns einen 8. März zu begehen, der seiner ursprünglichen Idee gerecht wird. Wir wollen dabei nicht die individualisierte, vermeintliche Verbesserung für einige wenige selbsternannte Girlbosses. Wir wollen nichts anderes als die Befreiung aus patriarchalen, kapitalistischen, antisemitischen und rassistischen Zusammenhängen für alle. Tragt mit uns die Forderungen für ein selbstbestimmtes und freies Leben für alle vom Patriarchat Betroffenen auf die Straße.
espacio que abriste. ¿Cómo vas a golpearme dos días después sin hablar ni decirme? Sin una explicación para este abandono virtual que me hiciste. Y un día terminó hermoso mientras duró para siempre te fuiste.
Das Klimamagazin im freien Senderkombinat.
Auf 93,0.
Oder im Livestream.
Haben Musik von Cumbia Queers gehört. Ein kleiner Auszug aus einem Interview, das wir kürzlich entdeckt haben mit der Ungleichheitsforscherin Katharina Hoppe von der Uni Frankfurt, die über ökologischen Feminismus im Interview mit Radio Dauerwelle frei assoziiert, unter anderem zu der Theoretikerin Donna Haraway. Auch insofern passend, als dass wir ja heute den 8. März haben.
Dass die Verteilung von Konsequenzen von ökologischen Katastrophen und natürlich auch von der Erderwärmung, aber auch, also der Konsequenzen der Erderwärmung, aber auch andere ökologische Krisen, dass die ungleich verteilt sind und dass die Betroffenheiten durchaus vergeschlechtlichte Komponenten haben. Das ist sozusagen eine ganz empirische Ebene, ne? Also beispielsweise sind von Dürren beispielsweise jetzt, ne? Frauen sehr viel stärker betroffen, nicht nur aufgrund von verschlechterten Hygienebedingungen, sondern auch, weil immer noch in vielen Ländern des globalen Südens zumindest Frauen damit befasst sind, die Subsistenzwirtschaft oder die Land, Ackerbau zu betreiben, Subsistenzwirtschaft zu betreiben und oder auch die Wasserversorgung ihrer Familien und aber auch die Bewässerung von Feldern und so weiter sicherzustellen. Das heißt, da ist mit vermehrten Belastungen zu rechnen. Das heißt nicht, dass Männer überhaupt nicht betroffen sind oder so, ne? Aber da gibt es, glaube ich, so einen ganz klaren empirischen Zusammenhang, der für ganz viele Felder und Fälle auch gezeigt wurde. Der zweite Punkt, also der stärker theoretische und systematische Punkt, der mich auch interessiert, also an dieser Frage von dem Zusammenspiel von ökologischen Fragen und feministischen Fragen, ist, dass die Passivierung von sowas wie Weiblichkeit oder Frausein oder Frau sein, auch also die Objektivierung von Frauen und die Passivierung von Natur als Ressource überhaupt nicht das Gleiche sind oder so, aber strukturanalog funktionieren. Also das, was wir in der Soziologie dualistisches Denken nennen, ja, also ein Denken, was sehr stark auf herrschaftsförmig organisierten Unterscheidungen aufbaut, sowas wie Natur und Kultur oder Körper und Geist, dass das sozusagen Beherrschungsdynamiken und auch Ausbeutungsdynamiken zur Folge hat, die, ja, wie gesagt, nicht gleich funktionieren, aber ähnlich.
Ja, genau. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten in unserem Thema, nämlich diesem Forschungsfeld ökologischer Feminismus. Und ebenso wenig, wie es den Feminismus gibt, gibt es ja auch nicht den ökologischen Feminismus, sondern auch unterschiedliche Strömungen in diesem Forschungsfeld. Könntest du da unseren ZuhörerInnen und natürlich auch uns einen kurzen Überblick verschaffen?
Gerne. Also es ist sicherlich so, dass das, was wir Ökofeminismus nennen oder so, auch gerade erst wieder so eine Art Aufwind erfährt, ne? Also viele Jahre war das eher so eine Art Schimpfwort. Ich sage auch gleich, warum. Und jetzt sozusagen mit der Zuspitzung der ökologischen Krise und den zunehmenden sozialen Bewegungen und der Aufmerksamkeit, auch der öffentlichen Aufmerksamkeit für diese Fragen, gibt es sozusagen eine neues Interesse und eine neue Konjunktur. Ganz klassisch kann man vielleicht so, oder was heißt klassisch? Ich weiß gar nicht, ob es was Klassisches gibt, aber ja, man könnte vielleicht so drei zentrale Achsen unterscheiden. Die eine ist der klassische Ökofeminismus der späten 70er, frühen 80er Jahre, der aber noch einmal unterteilt werden muss in sozialen und kulturellen Ökofeminismus. Der kulturelle Ökofeminismus ist das, was viele bis heute damit assoziieren, also sozusagen die feministischen Strömungen, die über eine Aufwertung von Weiblichkeit, von Spiritualität, von Natürlichkeit, teilweise auch so einer Idee von reiner Natur oder so, versucht haben, differenzfeministisch letztlich eine starke Verbindung tatsächlich von Natur und Weiblichkeit auch zu affirmieren und dann eher durch so eine Art Aufwertung, ne, sozusagen Politik zu machen und stärkeren Naturschutz etwa einzufordern. Also da kann man auch so dieses Bild irgendwie der erdverbundenen Göttin oder so mit assoziieren. Und heute, wie gesagt, häufig sozusagen das Schreckbild, wenn man an Ökofeminismus denkt. Ich denke aber immer, es ist schon wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass das schon eine wichtige auch weibliche Selbstermächtigung war, ne? Also diese Strömung. Aber klar, ne, also aus einer heutigen Perspektive, das ist wahrscheinlich nicht, es ist uns zu essentialisierend. Viele Differenzfeminismen finden wir aus einer heutigen Perspektive vielleicht schwierig. Aber das war eine wichtige Bewegung, wichtige theoretische Strömung in den 70er, 80er Jahren. Die andere in den 70er, 80er Jahren war das, was heute sozialer Ökofeminismus genannt wird. Da geht es stärker, also da wird auch so eine starke Bindung von Frau und Natur behauptet, aber halt historisch, ne? Also als ein historisch-soziales Produkt. Also das, was ich eben skizziert habe, im Grunde genommen, also die Strukturanalogie von Passivierung wird hier auch schon als so ein historisch-gesellschaftliches Produkt verstanden. Wichtig in der, für diese Strömung ist zum Beispiel Carolyn Merchant, die auch bis heute noch recht viel rezipiert wird, auch gerade neu aufgelegt wurde in deutscher Sprache, Der Tod der Natur, The Death of Nature, die sozusagen mit so einem wissenschaftshistorischen Blick nochmal darauf guckt und zeigt, dass mit der Geburt der modernen Wissenschaften ja eine sehr starke Beherrschungsdynamik, Naturbeherrschungsdynamik angestoßen wurde, die sozusagen mit einer Objektivierung von Frauenkörpern auch einhergeht. So, und diese sozialen Ökofeminismen sind sozusagen, finde ich, immer so ein bisschen schwer abgrenzbar gegenüber dem, was ich vielleicht als zweite, jetzt größere Spielart sozialistisch-materialistische Ökofeminismen nennen würde. Also es ist nur ein Versuch jetzt, dass es jetzt steht. Also müssen wir mal gucken, ob das jetzt so aufgeht. Ja, aber diese Ökofeminismen, wo Maria Mies und die Bielefelder Schule wahrscheinlich irgendwie dazugehört, gleichzeitig ist aber Maria Mies und die Bielefelder Schule irgendwie auch sozialer Ökofeminismus der 70er, 80er Jahre. Aber ich würde jetzt mal sagen, also zweite ist sozusagen materialistisch-sozialistischer Ökofeminismus. Und da geht es halt stärker um die Frage von soziale Reproduktion und wie so nicht wie jetzt der Naturbegriff oder eine natürliche Weiblichkeit und ökologische Frage zusammenhängen, sondern stärker die Frage nach, ja, die Unterscheidung von Reproduktion und Produktion und ja auch die Krise der sozialen Reproduktion. Also das heißt, hier würde jetzt nicht so sehr der Natur-Kultur-Dualismus im Zentrum stehen, sondern Produktion und Reproduktion. Mhm. Die Arbeit, im Regelfall geht es um, also ist das auch über den Arbeitsbegriff vermittelt, ne? Also die Frage, die Ausbeutung feminisierter Arbeit und Natur als Rohstoff, ne? Also sozusagen, dass darin so eine Analogie liegt. Mhm. Und die Gefährdung von beiden, ne? Also sozusagen die, ja, die Abwertung und letztlich damit ja auch Abnutzung sozusagen feminisierter Arbeit und die Ausbeutung von Natur letztlich zu einer großen Krise der sozialen Reproduktion führen können. Und dass an den Produktionsverhältnissen was geändert werden muss, ne? Also nicht eine Aufwertung von Weiblichkeit bringt uns aus der Krise, sondern genau eine Veränderung der Produktionsverhältnisse. Der dritte Strang, den ich gerne kurz erwähnen möchte, über den wir vielleicht auch später noch ein bisschen ausführlicher sprechen, ist das, was jetzt vielleicht auch so ein bisschen aktueller ist und was man mit Queer Ecologies verbindet. Queer Ecologies teilweise auch dem, was heute unter dem Label so neue Materialismen geführt wird. Diese Spielart geht jetzt nicht so stark vom Arbeitsbegriff aus und auch nicht von der sozialen Reproduktion, sondern eher sozusagen nochmal grundbegrifflicher, eigentlich als so eine Antwort auf das, was wir jetzt als erste Spielart kennengelernt haben, wo noch sehr stark eigentlich selbst mit so einer, mit einem Naturbegriff, der jetzt nicht besonders, wie soll ich sagen, anti-essentialistisch ist oder so, ne, sondern die sagen halt, naja, wir können Natur nicht länger als Voraussetzung der generativen Reproduktion überhaupt verstehen. Ne? Wir müssen brechen mit bestimmten heteronormativen Annahmen darüber, was überhaupt Natürlichkeit ist. Ne? Also sozusagen so dieser dekonstruktive Impuls, den die Queer Theory ja insgesamt auch in die feministische Debatte eingebracht hat. Also sie weisen darauf hin, dass Natur und Kultur in the first place sozusagen gar nicht trennscharf abgrenzbar sind und dass es wichtig ist, Bezüge auf Natur auch zum Gegenstand der Analyse zu machen. Ne? Und zu sagen, okay, das ist selbst irgendwie politisch gewollt oder hergestellt. Und da muss man einsetzen. Und ja, vielleicht das erstmal sozusagen. Also ich glaube, das sind aus meiner Sicht so die drei bis vier Stränge. Ne? Also klassischer Ökofeminismus 70er und 80er Jahre, an den heute wieder vermehrt angeschlossen wird, geteilt in kultureller und sozialer. Dann genau marxistische, sozialistisch-marxistische Perspektiven und Queer Ecologies. Und ich glaube sozusagen, was ich mir wünschen würde, wäre, dass man sie so stärker in ein Gespräch bringt. Mhm. Aber da können wir vielleicht gleich noch drüber reden.
Ja, danke. Jetzt hast du eine schöne Bandbreite und Grundlage geliefert für unsere weitere Diskussion. Jetzt hatte ich noch mal eine Frage. Und zwar, wir haben uns informiert und haben uns mehrere Podcasts angehört, unter anderem auch den Podcast von Future Histories. Und da hast du gesagt, in Bezug auf den Ökofeminismus, dass hier eine Militarismuskritik schon rezipiert wurde, aber die immer verkürzt rezipiert wurde. Kannst du uns vielleicht nochmal hier genauer auf die Sprünge helfen, was Militarismuskritik im Ökofeminismus ist?
Also in dem, was ich jetzt die klassischen Ökofeminismen genannt habe, hat die Militarismuskritik eine sehr große Rolle gespielt. Und ich schätze bei Future Histories, dass ich das gesagt habe, weil ich im Sommer letzten Jahres war ich mal im Dannenröder Forst und da waren Aktivistinnen aus dem Hunsrück da zu Besuch, die in den frühen 80ern, glaube ich, dort sehr aktiv waren. Und das war total interessant, also wo man auch aus einer feministischen Perspektive einfach so wieder merkt, dass dieser intergenerationale Austausch total wichtig ist. Also es gibt ja immer auch so Konflikte zwischen den Generationen, gerade in der feministischen Debatte, aber da ist das irgendwie gut geglückt, dass man sich ja austauschen konnte. Und genau, also die haben im Hunsrück gegen die, wie heißt es, die Atomwaffenlagerung oder wie nennt man das denn genau?
Tja, das ist
wieder historisch schwach. Nein, das sind die Stationierung von US-amerikanischen Atomköpfen.
Nuklearwaffen.
Ja. Also diese Kämpfe dort, ne, wo es auch schon Camps gab, die auch teilweise wirklich ausschließlich feministisch und auch weiblich, for that sake, in den frühen 80ern hat man das noch so gemacht, organisiert waren. Genau, also die Militarismuskritik im Ökofeminismus ist sehr wichtig. Sie ist Teil einer umfassenden Technologiekritik, die in den 70er, 80er Jahren noch sehr, ich sag mal, einfach funktioniert hat, ja, wo Technologie und Technik als per se androzentrisch und herrschaftsförmig gedacht wurde. Und ich glaube, diese Technologiekritik ist natürlich verkürzt, ja, das würden wir heute so auch nicht mehr sagen. Es gibt auch feministische Aneignungen von Technologie und so weiter. Aber ich denke, dass die Expliziertheit von Militarismuskritik etwas ist, was so ein bisschen vergessen wurde. Und da würde ich schon sagen, da kann man wieder anschließen mit einer ausgewogenen Technologiekritik. Ne? Und da ist es natürlich wichtig, auch immer Ambivalenzen in den Blick zu nehmen, was ja auch, also würde ich denken, TheoretikerInnen, die sich heute damit beschäftigen, auch machen. Ne?
Hast du uns jetzt schon zu den Queer Ecologies als eine Strömung im ökologischen Feminismus relativ viel gesagt? Die Queer Ecology stellt eben heteronormative Annahmen über Geschlechter- und Naturverhältnisse in Frage. Jetzt hast du über Donna Haraway promoviert und uns würde interessieren, was sagt Donna Haraway zu Natur- und Geschlechterverhältnissen? Kannst du uns hier auch mit dem Konzept vielleicht auch der Nature Cultures nochmal ein bisschen genauer erklären, worum es da geht?
Genau, ich glaube, einige KommentatorInnen, TheoretikerInnen würden Haraways Arbeiten genau auch darunter fassen, ne? Also unter Queer Ecologies vielleicht so mit versammeln. Haraway arbeitet schon eigentlich sozusagen seitdem sie angefangen hat, den Ökofeminismus zu kritisieren. Das ist ja sozusagen ihr Einsatzpunkt. Der Einsatzpunkt ihrer Arbeiten ist eigentlich eine Kritik an dem Naturbegriff, den manche der klassischen Ökofeminismen, die ich gerade als erste Strömung eingeführt habe, und da meint sie kulturelle und soziale gleichermaßen, eine Kritik daran. Und die funktioniert in etwa so, und die ist wichtig für ein Verständnis, glaube ich, ihrer eigenen Positionierung, die funktioniert in etwa so, dass Haraway sagt, zwei Punkte eigentlich. Der erste ist, die Technologiekritik, die sozusagen diese Vorstellung von einer Natur, die Kultur äußerlich gegenübersteht und sozusagen Natürlichkeit mit Weiblichkeit identifiziert ist und sozusagen der bösen Kultur und Technik und Gesellschaft gegenübersteht, ist ein Problem, weil sie einerseits herrschaftsförmig organisiert ist und andererseits aber auch einen Naturbegriff perpetuiert, der einfach nicht tragbar ist. Ja, weil es sozusagen Haraways These ist, dass es zwar historisch unterschiedliche Ausprägungen gibt von wie Kultur und Natur sich durchdringen, aber das dem so ist es erstmal sozusagen für sie außer Frage und unstrittig. Und der zweite Punkt, also das wäre sozusagen die Kritik an der Technologiekritik der Ökofeminismen. Und der andere Punkt, genau, ist eigentlich die Kritik am Naturbegriff. Ja, also habe ich eben schon gesagt, aber vielleicht noch mal etwas griffiger, ne? Also die Idee einer Mutter Natur oder einer göttergleichen, göttinnengleichen, muss man ja sagen, Natur, weist sie zurück mit dem, was sie Cyborg nennt. Das kennen vielleicht auch viele, ne? Also sozusagen, wenn ich mich entscheiden könnte, wäre ich lieber ein Cyborg als eine Göttin, spielt genau darauf an, dass sie sagt, unreine Identitäten, Vermischungen von Kultur und Natur ist, da kommen wir gar nicht drum herum. Ja? Wir müssen uns sozusagen damit auseinandersetzen. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil diese Idee der Reinheit und der Ursprünglichkeit ist etwas, was sehr stark die Vorstellung von Weiblichkeit formt und auch ihre Unterdrückung sehr stark Vorschub leistet. Deswegen geht es ihr zum Beispiel mit dem Konzept der Cyborg, aber auch mit dem Konzept der Nature Cultures darum zu sagen, wir müssen uns Relationierungen angucken, Gefüge angucken von heterogenen menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren. Und auch bestimmte Konstellierungen von sowas wie Technologie, Gesellschaft und Natur. Ja, also wo sozusagen, also natürlich immer schwierig darüber zu reden, weil man eigentlich ein ganz anderes Vokabular bräuchte, um das jetzt wirklich sauber zu beschreiben. Also was heißt sauber? Unsauber. So unsauber zu beschreiben, wie es ist. Genau, aber das ist sozusagen die Grundidee. Ne? Also zu sagen, wir müssten uns auch als Feministinnen sozusagen dieser Unübersichtlichkeit und dieser Unreinheit, die müssen wir uns zumuten und vor allen Dingen dürfen wir wir FeministInnen die Technologiefrage nicht den anderen überlassen, ne? Sondern irgendwie auch Wege finden, uns mit einzubringen in Technologieentwicklung, uns einzusetzen, vielleicht auch für eine Demokratisierung von und partizipativeren Vorstellungen von Technologieentwicklung.
Wir dachten sozusagen, ein kleiner Ausflug in die Sphären akademischer Abstraktion könnte euch auch interessieren, sozusagen als Querlink zwischen dem heutigen Datum, dem 8. März 2024, und unseren üblichen Themen, um es mal sozusagen bei der Sendung Dünnes Eis. Ja.
Hello girl, I love you. And I love her. So, can we be just together, happy?
Das ist so, als ob man fragt, willst du Suppe oder einen Teller? Willst du ein Glas oder Wasser oder Toast oder Nutella? So wie Carlsson vom Dach oder nur der Propeller? So wie die derbste Geschichte oder nur der Erzähler? Das ist wie Mucke hören, ohne tanzen zu dürfen. Wie am Strand, anstatt auf dem Wasser zu surfen. Das ist wie schielen, wenn man nicht die Augen verdreht. Wie der derbste Humor, den doch keiner versteht. Wie Filter und Papier und kein Tabak zu haben. Und wie auch noch Scheiße über Scheiße zu labern. Das ist so, wie sich nur Pommes oder Ketchup zu gönnen und sich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden zu können. Das Schweigen-Dilemma, wo bleibt da der Sinn? Denn ich kann mich nicht entscheiden, wenn ich doch meines bin. Eine Münze, nur mit zwei gleichen Seiten und nicht einer, sondern zwei schlechten Wahlmöglichkeiten. Wenn du quengelst, gibt es nix zum Geburtstag. Die alle haben ne Meinung, aber keiner hat einen Vorschlag. Scheiße wie mit beiden Schuhen in Scheiße zu drehen. Oder wie die Wahl haben zwischen zwei geilen Fäden. Blöd wie wenn im Fernsehen die Werbung kommt. Oder du aus Versehen deinen Namen falsch bombst. Wie mit deiner Freundin die andere zu treffen. Und du machst dir gerade einen Heiratsantrag beim Essen. Läuft super wie bei Stifler in American Pie. Oder All You Can Eat und es gibt nur noch Rührei. Wie im Nachtbus plötzlich zu speien und du musst bis zur Endhaltestelle drin bleiben. Das Schweigen-Dilemma, wo bleibt da der Sinn? Denn ich kann mich nicht entscheiden, wenn ich doch beides bin. Eine Münze, nur mit zwei gleichen Seiten und nicht einer, sondern zwei schlechten Wahlmöglichkeiten. Hängst du dich rein oder lässt du dein Herz wandern? Willst dir mit deiner Freundin einen Film ausleihen? Doch ihr könnt euch nicht entscheiden, also guck dir lieber keinen. Du willst diese neuen Sneakers, doch es sind nur noch zwei Paar da. Nimmst du die zu großen oder die zu klein waren? Du isst Müsli mit schlechter Milch auf der Couch. Schluckst du sie runter oder spuckst du sie aus? Immer diese zwei Seiten, das ist das Problem. Manchmal kann man zu keiner Entscheidung stehen. Doch es bringt auch nichts, sich den Kopf abzureißen. Es ist besser, in den sauren Apfel zu beißen. Auch das Schweigen-Dilemma, wo bleibt da der Sinn? Denn ich kann mich nicht entscheiden, wenn ich doch beides bin. Eine Münze, nur mit zwei gleichen Seiten. Und nicht einer, sondern zwei schlechten Wahlmöglichkeiten.
Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat.
Auf 93,0.
Oder im Livestream.
Jeden zweiten Freitag im Monat von
14 bis 16 Uhr.
Dein Leben auf Erden, es ist dir nur geliehen. Und ihrem Klimasystem kannst auch du nicht entfliehen. Du fährst SUV und hältst es für einen Trendsport. Doch Biodiversität ist für dich nur ein Fremdwort. Das Gefühl beständiger Ausweglosigkeit. Wir versuchen Jahresbeste, doch das geht nicht ohne Streit. Du willst es verbessern, drehst dich gedanklich im Kreis. Dann hör doch mal rein bei Dünnes Eis.
Damit willkommen bei Dünnes Eis. Zunächst eine Meldung von der solidarischen Prozessbegleitung.
Ja.
Ich vermelde und zitiere daher: Die ersten Prozesse rund um die Räumung von Lützerath im letzten Winter gehen los. Doch auch die Prozesse gegen die Personen, die im Jahr 2021 an der Aktion Block Neurath beteiligt gewesen sein sollen, sind noch im Gange. Zudem erinnert ihr euch vielleicht an den Erdwallbau rund um Lützi im Sommer 2022, RWEs Vorbereitung auf die Abbaggerung des Dorfes. RWE Security-Angestellte gingen dabei gewaltvoll gegen Aktivisti vor. Die Polizei schützte dies natürlich und bediente sich des neuen Versammlungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen. Dieses kriminalisiert Protest immens und macht etwa Vermummung zur Straftat. Weil sie ein Stück Stoff vor dem Gesicht getragen haben sollen, wurden Menschen an diesem Tag ewig in den Gesa-Transportern sitzen gelassen. teilweise 7 Tage in Einzelhaft festgehalten und ihnen immer wieder ihre Rechte verwehrt. Zusätzlich sollen die Beschuldigten mit 40 Tagessätzen büßen. Das ist das Versammlungsverhinderungsgesetz in Anwendung. Eine Person steht dabei am 6.3. in Erkelenz vor dem Amtsgericht. Es gibt einen Bericht dazu auch noch auf der Internetseite www.antirrr.nirgendwo.info. Und für die Räumung im letzten Jahr 2023 wurden schon viele Briefe versendet. Jetzt stehen die ersten Termine an. Angeklagt sind mehrere AktivistInnen wegen Hausfriedensbruch im Tagebau Hambach. Ihnen wird vorgeworfen, am 16. Januar 2023 einen Braunkohlebagger für mehrere Stunden besetzt zu haben. Lasst sie nicht allein und kommt zu den Prozessen in Kerpen am 25. März um 9.15 Uhr, am 11. April um 10.30 Uhr und am 19. April um 9.30 Uhr. Das ist am Amtsgericht in Kerpen. RWE macht währenddessen unbehelligt weiter Rekordgewinne und tut so, als hätte das nichts zu tun mit den globalen Rekordtemperaturen. Lasst uns zusammen zeigen, dass wir dieses Spiel nicht mitspielen. Kreativ und solidarisch gegen ihre Repression.
Ja, und Termine, sozusagen auch gerade unser Stichwort, denn wir haben noch einen ganz kleinen Blog zu Veranstaltungshinweisen für euch. Und zwar folgende. Einerseits in der kommenden Woche am Montag, den 11. März um 19 Uhr, ist im LITZ, was kurz ist für Libertäres Zentrum in der Karolinenstraße, eine Veranstaltung zu Viva bleibt. Viva ist der wilde Wald in Wilhelmsburg. Fantastische Alliteration. Und am Dienstag, den 12. März 2024, für die Rotbauchunke des Pop ein besonderes Datum, denn da hat sie Geburtstag, also ich, um 19 Uhr im Medienpädagogischen Zentrum findet in der Sternstraße 4 eine interessante Veranstaltung statt mit einem Film des Titels Bitterer Kaffee, Uganda, Bauern kämpfen um ihr Land. Eine Reportage von Michael Enger, 2020 produziert, insgesamt 43 Minuten lang. Dieser Filmemacher wird auch persönlich anwesend sein und im anschließenden Gespräch mit Gästen im MPZ Präsenz zeigen. Dr. Thomas Dürrmeier von Goliath Watch und der Hamburger Initiative für ein Lieferkettengesetz. Eintritt ist gegen Spende und unter mpz-hamburg.de findet ihr weitere Informationen zum MPZ im Allgemeinen wie zu dieser Veranstaltung am kommenden Dienstag, den 12. März um 19 Uhr im Besonderen. Soweit unsere Veranstaltungshinweise und ich wäre mehr als glücklich, wenn wir mit ein klein wenig Musik gleich noch fortfahren könnten, um dann sozusagen uns langsam thematisch hier live, wie ihr es auch von uns eigentlich gewohnt seid, frei assoziierend, meandernd durch die unterschiedlichsten Aspekte der Klimagerechtigkeitsbewegung uns dann wiederhören können. Bis gleich.
Als ihr im Nachgang zur Aktion in und um die Leinemarsch Post von den Cops oder der Staatsanwaltschaft bekommt, wendet euch an eure lokale Rote Hilfe oder auch per Mail an uns unter ea.leinemarsch@disroot.org zum Support, Austausch oder auch einfach zur Info, damit wir den Überblick behalten können. Unseren öffentlichen PGP-Schlüssel findet ihr hier. https://kurzelinks.de/6PSU. Generell gilt, es ist ratsam, auf Briefe von den Cops nicht zu reagieren. Nur bei Briefen in gelben Umschlägen müsst ihr innerhalb von 2 Wochen reagieren. Lest euch das durch, meldet euch bei der Roten Hilfe oder bei uns und legt im Zweifel erstmal Einspruch ein. Ihr habt das Recht auf Aussageverweigerung. Wenn ihr im Zusammenhang mit der Leinemann schon Repression betroffen seid, steht euch auch Geld zur Verfügung, um Gerichts- und Anwaltskosten zu bezahlen. Solidarische Menschen haben es mit dem Vermerk Leinemarsch in den Umwelttreuhandfonds eingezahlt. Meldet euch dort als Betroffene oder als deren Anwalt direkt. Also ohne Umweg über Leinemarsch bleibt oder EA-Strukturen mit Berufung auf deinen Leinemarsch-Topf. Mehr Infos und Kontakte unter umwelt-treuhandfonds.de. Weitere Spenden auf das Antirepressionskonto sind noch möglich. Rechtsanwalt Hans Gerd Heidel Umwelttreuhandfonds mit der IBAN DE 14 2005 0550 1501 679672. Big Hasp DE HHXXX. Verwendungszweck Leinemarsch. Repressionen treffen Einzelne, doch gemeint sind wir alle. Auch wenn die Leinemarsch gerodet ist, geht der Kampf weiter, bleibt widerständig. Leinemarsch bleibt und Tümpeltown lebt.
Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat.
Auf 93,0.
Oder im Livestream.
Jeden zweiten Freitag im Monat von
14 bis 16 Uhr.
Der Kiesabbau erfordert sehr große Minengebiete, die entsprechend Emissionen von Treibhausgasen freisetzen. Kies ist gerade viel Calcium gebunden, also viel Kalkstein, der wiederum für das Binden von Treibhausgasen eine sehr wichtige Rolle spielt.
Und das ist sie, von oben, die umstrittene Kiesgrube zwischen der A4 und dem Tagebau Hambach. Am Nachmittag machten sich Landtagsabgeordnete der Grünen ein Bild. Denn laut Koalitionsvertrag mit der nordrhein-westfälischen CDU soll hier am Tagebaurand bei Kerpen ein Wald wachsen. Den sehen die NRW-Grünen durch die Kiesgrubenpläne gefährdet.
Die großräumige Waldvernetzung, vor allen Dingen hier im Süden des Tagebaus Hambach zwischen der Steinheide und dem Hambacher Wald, ist in sehr großer Gefahr, wenn der Erweiterung dieser Kiesgrube hier am Forsterfeld stattgegeben wird.
Bei der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg liegt mittlerweile ein Antrag auf Erweiterung der Kiesgrube vor. Die Grünen in Kerpen fordern die Landesregierung auf, diese Pläne jetzt zu stoppen.
Wir fahren fort in unserer Sendung und begleiten den Protest zumindest hier redaktionell und wechseln das nicht das Thema, aber den Schauplatz, und zwar Tesla in Brandenburg. Vielen bestimmt schon bekannt, auch aus den Nachrichten. Das hat es sogar in die bürgerlichen Nachrichten geschafft, denn es gab einen Sabotageakt. Wir erfahren mal etwas ungewohnt aus der bürgerlichen Presse der ARD.
Tatort ist dieser Hochspannungsmast zwischen den Orten Steinfurt und Hartmannsdorf. Hier haben wohl unbekannte Täter um kurz vor 5 Uhr morgens Feuer gelegt. Die Folge? Die Stromversorgung im Tesla-Werk in umliegenden Orten bis nach Berlin fiel aus. Die Tesla-Fabrik kommt ohne Strom zum Stillstand, muss evakuiert werden, wie auch dieses Video zeigt, das auf Instagram hochgeladen wurde. Es werde mehrere Tage dauern, bis der Betrieb fortgeführt werden kann, sagte Teslas Fabrikchef. Außerdem sprach er von einem Schaden in Höhe von mehreren 100 Millionen €. Die Polizei bestätigte derweil, dass es sich beim Brand um einen gezielten Anschlag handle.
Uns liegt ein Bekennerschreiben vor, deren Echtheit wir aktuell prüfen, und weitere Angaben können wir an dieser Stelle dazu noch nicht machen.
Brandenburgs Innenminister Stübgen sprach von einem verabscheuungswürdigen und perfiden Anschlag. Die Täter müssten schnell zur Rechenschaft gezogen werden.
Das sind Menschen, die keinerlei Rechtsstaatsbewusstsein haben und denen es offensichtlich auch völlig egal ist, wie viele Menschen sie in Mitleidenschaft ziehen. Ich weiß es nicht genau, es können Krankenhäuser, Altenheime und dergleichen auch mit betroffen sein.
Mehrere 10.000 Menschen waren vom Stromausfall betroffen. Die meisten in Brandenburg, in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree. Doch auch Teile von Treptow-Köpenick, wie Ransdorf und Müggelheim, die nur 10 Kilometer nördlich von der Tesla Gigafactory liegen, waren über Stunden im Dunkeln. Nach Angaben des Energieunternehmens E.ON Edis konnte der Stromausfall durch Umschaltungen begrenzt werden. Einige Gebiete sind jedoch immer noch nicht wieder am Netz. Auch auf dem Aktienmarkt war der Anschlag spürbar. Die Tesla-Aktie sank schon vor Öffnung des Marktes und stand am späten Nachmittag bei rund -3%. Elon Musk äußerte sich auf X zu dem Vorfall und schrieb:
Das sind entweder die dümmsten Ökoterroristen auf der Welt oder sie sind Marionetten von Leuten, die keine guten Umweltziele verfolgen. Die Produktion von E-Autos zu stoppen, eher als die von Autos mit fossilen Kraftstoffen, ist extrem dumm.
In mutmaßlichen Bekennerschreiben, das der Polizei und dem RBB vorliegt, bekennt sich die Vulkangruppe Tesla Abschalten. Dort heißt es:
Wir haben heute Tesla sabotiert, denn Tesla in Grünau frisst Erde, Ressourcen, Menschen, Arbeitskraft und spuckt dafür 6000 SUVs, Killermaschinen und Monstertrucks pro Woche aus. Unser Geschenk zum 8. März heißt, Tesla abzuschalten, denn die komplette Zerstörung der Gigafactory und mit ihr das Absägen von Technofaschisten wie Elon Musk sind ein Schritt auf dem Weg der Befreiung vom Patriarchat.
Die Echtheit des Schreibens wurde noch nicht bestätigt. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen.
Bleiben wir mal noch kurz bei denen, die dieses Bekennerschreiben verfasst haben. Die sogenannte Vulkangruppe, mit der wir es hier in der Stadt schon öfter zu tun hatten. Die Linksextremisten sind verantwortlich für einige Anschläge in den vergangenen Jahren, die dem heute ziemlich ähnlich sehen.
Im Visier der Vulkangruppe 2018 eine Brücke in Charlottenburg. Darunter verlaufen Kommunikationskabel. Nach dem Brandanschlag fielen Stromversorgung, Internet- und Fernsehanschlüsse tausender Menschen aus. Regelmäßig Ziel von Anschlägen die Deutsche Bahn. Etwa als im September 2019 Kabelschächte in Karlshorst brannten. Der Zugverkehr damals über Tage stark beeinträchtigt, Motiv der Extremisten, die in ihren Augen zerstörerische Wirtschaft lahmzulegen. Im Visier der Vulkangruppe war aber auch schon einmal Tesla. Auf der Baustelle zur Gigafabrik brannten im Frühjahr 2021 Hochspannungskabel. Im Bekennerschreiben warfen die Extremisten Elon Musk und seiner Firma Umweltzerstörung vor. Ob und welche Verbindungen zu vielen anderen linksextremen Anschlägen bestehen, untersuchen Fahnder des LKAs. Auffällig, die Szene beweist hohen Sachverstand, so im Herbst 2022, als in Berlin-Karow wichtige Bahnsignalkabel durchtrennt wurden und der Zugverkehr in weiten Teilen Nordostdeutschlands lahm lag.
Ziemlich versierte und gezielte Aktionen also gehen bislang auf das Konto dieser Gruppe. In diesem Fall traf es aber eben nicht nur das Tesla-Werk, sondern laut Stromnetz Berlin rund 3000 Haushalte im Südosten der Stadt. Viele davon in Ransdorf und Müggelheim, also Ortsteilen in Treptow-Köpenick, die eben auch am Umspannwerk von Erkner dranhängen. Bei so einem großen Wirkungskreis hätte einiges passieren können. Dieser Stromausfall aber ging zum Glück wohl glimpflich aus.
Alles ohne Strom. Also das merkt man dann erstmal, wie viel wirklich am Strom hängt und ja, wie eingeschränkt man ist, wenn man einfach keinen Strom hat.
Ihr Supermarkt ohne Strom. So hat Marktleiterin Stefanie Hering die von ihr geführte Edeka-Filiale an der Fürstenwalder Allee in Wilhelmshagen früh morgens vorgefunden. Seit 5 Uhr kein Strom, nichts, alles außer Betrieb.
Wir fangen 6:45 an und ja, dann konnten wir halt nichts machen, weil halt alles aus war. Es funktioniert dann halt kein Licht, keine Heizung, keine Kühlung, keine Kasse. Wir können keine Ware auspacken. Die Kühlsachen sind natürlich alle erstmal gefährdet.
Aber Glück gehabt. Vor ein paar Jahren seien hier moderne, geschlossene Truhen installiert worden. Die Ware habe sich gehalten. Anders bei Aldi nebenan. Dort wird die meiste Tiefkühlware weggeschmissen.
Wie war es denn drin bei Aldi?
Ach, bei Aldi war es wie immer. Das Einzige war, dass die Hälfte des Sortiments, also alles, was gekühlt war, zugezogen ist und vernichtet wird.
Eine Aldi-Sprecherin bestätigt uns das. Doch auch im privaten Alltag waren Tausende in Müggelheim und Ransdorf betroffen vom Stromausfall.
Und dann bin ich runter. Die Fische haben keinen Strom vom Aquarium, keine Heizung.
Dann bin ich zu Nachbarn rüber, habe gefragt, ob die Strom haben. Auch keinen Strom mehr. So, dann über Handy, Radio an. Und da wurde dann durchgesagt, dass ein Brandanschlag da in Grünheide gemacht wird, dass wir auch betroffen sind.
Ebenfalls bis 10 Uhr stromlos das malerische Neu-Venedig. Auch die Straßen hier werden über das Umspannwerk Erkner versorgt.
Ich wohne in Friedrichshagen, das war offensichtlich nicht mit betroffen. Und ich unterrichte einmal die Woche in Erkner Yoga. Und dort wurde erzählt heute, dass die Leute, die in Hessen-Winkel und Erkner wohnen, betroffen waren.
Ich fand es nicht so toll, ne? Wenn man bedenkt, wenn es eine normale Havarie gewesen wäre, okay, das kann ja mal passieren. Aber die Ursache dieser Havarie, die finde ich also absolut katastrophal.
Ein Anschlag, der auch vielen in Berlin geschadet hat, nicht nur Tesla in Brandenburg.
Ja. Die Freude ist ungebrochen. Ja, wir sagen, ganz schön krass. Also ihr merkt, in Brandenburg, zumindest in 3000 Haushalten, war ganz schön Alarm vor einigen Tagen angesichts des Anschlags der sogenannten Vulkangruppe. Und man merkt schon, wie der Rundfunk RBB hier versucht, ein Drama zu konstruieren, von dem man doch vielleicht bestreiten könnte, dass es überhaupt existiert hätte. Und ja. Ich fand auch persönlich ganz interessant, dass ist ja auch nichts Neues, aber dass der Begriff des Extremismus hier jetzt auch sozusagen ganz bewusst in den Bericht eingesetzt wurde, was ja gerade angesichts des erstarkenden Rechtsextremismus in den letzten Wochen, von dem wir ja auch medial das ein oder andere gefahren haben, vielleicht nicht ganz zufällig ist, weil hier, so scheint es mir zumindest zu sein, doch akzentuiert werden soll, also dass quasi zwischen denjenigen, die solche Anschläge wie dem in Brandenburg auf den Strommast verüben und Leuten, die sich unweit davon in Potsdam zu treffen, auf den Migration diskutiert wird, dass da quasi kein Blatt dazwischen geht, weil Extremisten sind es ja alle, ne? Also das ist nicht explizit, aber implizit scheint es mir in dieser Art von Framing doch enthalten zu sein. Und die Rotbauchunke des Pop möchte sich dieser Art von Hufeisentheorie nicht anschließen.
Ja, es war erstaunlich, als es wird auch noch mit akzentuiert, mit Musik, mit diesen diesen Klängen und auch noch visuell. Es gibt dazu auch noch ein Video und da wird auch ein Fadenkreuz dann gezeigt.
Ja, also wir sehen, der Linksextremismus ist auf dem Vormarsch. Nancy Faeser hat es ja auch schon angeprangert vor einigen Tagen. Also der Diskurs läuft so, wie man es auch hierzulande eigentlich nicht anders gewohnt ist, nämlich auf etwas dumme Art und Weise.
Ja, also wir haben hier auch noch ein anderes Schreiben hier noch vorliegen.
Mhm.
Und zwar genau von der Vulkangruppe Tesla abschalten.
Mhm. Möchtest du vielleicht uns einen kleinen Auszug präsentieren, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie der Sound des sogenannten Bekennerschreibens ist?
Ja, ich zitiere: Wir haben Tesla sabotiert. Denn Tesla in Grünheide frisst Erde, Ressourcen, Menschen, Arbeitskraft und spuckt dafür 6000 SUVs, Killermaschinen und Monster-Trucks pro Woche aus. Unser Geschenk zum 8. März heißt, Tesla abzuschalten. Denn die komplette Zerstörung der Gigafactory und mit ihr das Absägen von Technofaschisten wie Elon Musk sind ein Schritt auf dem Weg der Befreiung vom Patriarchat. Die Gigafactory ist durch ihre extremen Ausbeutungsbedingungen bekannt geworden. Die Fabrik verseucht das Grundwasser und verbraucht für ihre Produkte riesige Mengen der ohnehin knappen Trinkwasserressource. Ohne Skrupel wird dem Land Brandenburg-Berlin für Tesla das Wasser abgegraben. Die KritikerInnen in den Wasserwerken, die AnwohnerInnen, die ÖkoaktivistInnen werden mundtot gemacht. Zahlen werden geschönt. Gesetze gebeugt. Menschen betrogen. Dabei lehnt ein großer Teil der Bevölkerung rund um Grünheide die Gigafactory wegen des Wasserraubs und der Gentrifizierung ab. Nach wie vor ist der Protest und Widerstand ungebrochen und er wächst. Und wir zitieren hier noch weiterhin in Ausschnitten und im Übrigen schreiben sie über Tesla: Es ist ein Symbol für grünen Kapitalismus und einen totalitären technologischen Angriff auf die Gesellschaft. Der Mythos vom grünen Wachstum ist nur ein schmutziger ideologischer Zaubertrick, um innenpolitisch die Reihen gegen Kritik zu schließen. Man suggeriert einen Ausweg aus der Klimakatastrophe. Doch grüner Kapitalismus steht für Kolonialismus, Landraub und eine Verschärfung der Klimakrise. Die Lithiumbatterien aus giftigen Minen in Chile verschlingen zusammen mit anderen seltenen Metallen, was Elend und Zerstörung für die Menschen in den Abbaugebieten bedeutet. So wird für die Batteriefabrik in Grünheide bei Berlin der seltene Rohstoff Lithium benötigt. Abgebaut zum Beispiel auch in Bolivien.
Ja, ich möchte vielleicht noch einen kleinen Auszug präsentieren, der sozusagen den Akzent auf, wie Sie gar nicht so liebevoll sagen, Elon Musk und sozusagen Zusammenhänge zwischen Neoliberalismus und Patriarchat zu beschreiben versuchen. Gar nicht so uninteressant, wie Sie das hier am Beispiel des Tesla-Chefs zu zeigen versuchen. Ich lese hier mal eine kleine Stelle vor mit einem interessanten historischen Exkurs, ebenfalls aus dem Bekennerschreiben. Elon Musk ist der neue Typus eines neoliberalen und patriarchalen neokolonialen Raubtierkapitalisten dieses Jahrhunderts, der sich anderer Mittel bedient als die Ausbeuter vor ihm im letzten Jahrhundert. Es ist ein invasiver Zeitgeist, der die selbst fabrizierten ökonomischen Krisen der Verwertung benutzt, um die nächste Zerstörung in Angriff zu nehmen. Er tritt nur in die vorbereiteten braunen Fußspuren anderer patriarchaler Pioniere. Schon der Autobauer Henry Ford war ein Bewunderer der Nazis mit ihren Volkswagen und ihrer effizienten Organisierung der Industrie. Das Werk in Wolfsburg wurde auf dem Rücken der ZwangsarbeiterInnen betrieben. Jeder Deutsche sollte einen Volkswagen bekommen können, um wahlweise auf der neuen Autobahn mit dem Auto oder dem Panzer ins Ziel zu kommen. Ford, inspiriert von der Effizienz deutscher Arbeitsorganisationen, übertrug die Ideen auf sein Imperium in den USA. Bekannt wurde der Angriff auf die ArbeiterInnen und die Ökonomisierung der Ausbeutung als Fordismus. Das beinhaltete die Arbeitsorganisation und Fließbandarbeit, Massenproduktion bei gleichzeitigem Massenkonsum des Autos. Das auch als Taylorismus bezeichnete Modell war auch ein Klassenkampf von oben. Elon Musk verbindet die invasiven technologischen Möglichkeiten unserer Zeit mit seinem misogynen Weltbild, dem patriarchalen Extremismus und mit der für seine Kaste üblichen totalitären Einstellung. Als Autobauer steht er als Wiedergänger in historischer Tradition. Zeitgemäß agiert er als Technofaschist. Statt das Auto auf dem Müllhaufen der Geschichte zu verschrotten und den kostenlosen öffentlichen Personenverkehr auszubauen, wird nur die Antriebstechnik ausgewechselt, vom Verbrennungs- zum Elektromotor, um den Individualverkehr zu retten. Die imperiale Lebensweise ist wirtschaftlich lukrativer.
Am Vorabend des 8. März haben wir deshalb ein Leuchtfeuer gegen Kapital, Patriarchat, Kolonialismus und Tesla entzündet. Der fortwährenden Vergewaltigung der Erde begegnen wir mit Sabotage. Die Ideologie eines grenzenlosen ökonomischen Wachstums und ein auf Zerstörung basierender Fortschrittsglaube sind an ihrem Ende angekommen. Damit Europa ein erstklassischer Inventionsstandort mit einem starken industriellen Ökosystem wird, werden Giganten wie Tesla noch alle Steine aus dem Weg gerollt. Doch es kommt etwas ins Rutschen. Wir, ein breiter und bunter Widerstand, rollen sie wieder hin. Wir, das sind die Geröllhaufen und Sandkörner im Getriebe einer Maschinerie, die unaufhaltsam vorwärts stapft. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD sieht im Abstimmungsergebnis der Einwohner von Grünheide, also 71% gegen die Erweiterung der Tesla-Fabrik, nur ein wichtiges Votum. Er sieht in der Abstimmung vor allem eine Heilungsmöglichkeit, was so viel heißt wie, dass es Tesla nicht gelungen ist zu überzeugen und der Konzern noch seine Hausaufgaben machen muss, um die Bevölkerung zu spalten, zu kaufen, zu umschmeicheln, zu überreden. Er akzeptiert das Nein der Bevölkerung nicht und fordert Tesla auf, das Nein bis Mai aufzuweichen.
Ja, wir sehen also langsam so eine Art Panorama vielleicht. Einerseits die Sozialdemokratie in Brandenburg im Jahr 2024. Na gut, es ist ein bisschen floskelhaft vielleicht, das so auszudrücken, aber die in erster Linie natürlich den Interessen großer Unternehmen sich verpflichtet sieht und dementsprechend handelt. Das wird hier von der Vulkangruppe auch durchaus nicht unzutreffend zusammengefasst. In diesem Panorama sehen wir weiterhin sozusagen den Rundfunk, aus dem wir gerade auszugsweise etwas gehört haben, das sozusagen quasi unterstützend tätig wird. An der Stelle vielleicht auch, könnte man fast sagen, etwas propagandistisch framed. Ne? Bitte?
Nochmal.
Ja. Ich denke da in erster Linie an den Namen auch der Gruppe, also Vulkangruppe. Den finde ich ganz interessant.
Ja.
Einfach mal auch so aus geowissenschaftlicher Perspektive. Wenn wir uns an den Erdkundeunterricht erinnern, zum Beispiel, ein Vulkan, ne, also der halt ist er zunächst mal ein Berg, ne, in Form einer ähnlichen einer Pyramide, ne, die man ja vielleicht auch in vielen anderen Hinsichten kennt. Und der ausbricht und der auch unberechenbar ist und wo etwas hochkocht.
Ja.
Das Magma, so aus der Magmakammer unter dem Vulkan den Schlot hinaufschießt und den zur Explosion bringt, quasi überkocht, ne, mit hoher Druck und hohe Temperaturen dazu führen, dass sich eine ganz neue Landschaften sich dann formen und bilden können. Ja, daran habe ich gedacht. Und also der Vulkanismus ist halt eine Naturgewalt, die wir nicht beherrschen können.
Ah, und, ja. Ja gut, das Bild einer nicht vollständig beherrschbaren Natur, das nötigt mir natürlich auch eine gewisse Sympathie ab, weil wir hatten ja leider unter erschwerten technischen Bedingungen, wie vorhin erwähnt, aber etwa in dem Gespräch vorhin mit Katharina Hoppe, aus dem wir diesen kleinen Auszug präsentiert haben in der ersten Stunde unserer heutigen Sendung. In gewisser Weise ging es da um was ganz Ähnliches, weil sie hatte in dem 10-minütigen Ausschnitt, den wir präsentiert haben, ja über den Gegensatz von Natur und Kultur gesprochen, der sozusagen, wie sie das ausdrückt, konstruiert wird unter gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen, der aber vielleicht gar nicht strikt als Gegensatz zu denken sei. Und ihre Hypothese war sozusagen, das muss aber als Gegensatz gedacht werden, solange die Vergesellschaftung, wie sie inzwischen global betrieben wird, eine naturbeherrschende ist, ne? Also kapitalistische Vernutzung der Natur ohne sozusagen Rücksicht, könnte man formulieren, auf das vielleicht auch nicht vollständig Beherrschbare an ihr. Und hier den Akzent dann sozusagen auf diese Art und Weise zu setzen, ist mir nicht gänzlich unsympathisch. Weitere Assoziation von mir war zu dem Bild des Vulkans allerdings auch, dass sozusagen das, was brodelt, das, was gärt, das, was sozusagen unter der Oberfläche ist und dann allmählich sozusagen sich nicht mehr verbergen lässt, das sozusagen das in Gestalt der Lava, sagt man korrekt, nicht Magma, oder? An der Stelle, was sozusagen emporschießt.
Ja, Magma ist.
Wie ist der Unterschied?
Magma ist unter der Erde und Lava auf der Erdoberfläche.
Dann hatte ich sogar richtig in Erinnerung. Mhm. Ja, genau. Also die Lava, die dann sozusagen an der Erdoberfläche erkennbar wird, erstarrt ja sozusagen später, erkaltet. Und ich dachte mir, na gut, so ist es ja leider gelegentlich mit verschiedenen Protestbewegungen oft auch, ne? Also sehr, sehr gute Ideen bestehen. Es besteht auch ein großes Potenzial an klugen Menschen, an leidenschaftlichen, an Menschen, die bereit sind, viel zu tun und zu investieren. Was aber nicht automatisch heißt, dass trotz allem Goodwill das Ganze auch gelingt. Da die Verhältnisse ihrerseits ja auch sehr starr sind und alles andere als flexibel wie flüssige Lava.
Ja, aber so wie die Lava halt auch dann erkaltet und erstarrt und Minerale formt, sind diese wiederum auch der Nährboden und Grund, die Grundfläche eigentlich für neue Gewächse.
Ja.
Also neue, gut. Neue Pflanzen, die ist halt sehr fruchtbaren Boden bieten sie.
Ja.
Ich mag die Assoziation eigentlich ganz gerne von dieser Gruppe und ich finde es auch ähnlich, so wie du es gerade gesagt hast, ist mir auch sympathisch.
Trotzdem möchte ich nicht sozusagen jetzt unter den Tisch fallen lassen, das, was ich vorhin nur andeutungsweise sagen konnte, nämlich ich glaube, dass mächtige Menschen wie Elon Musk, der ja auch nicht ohne Grund hier eher unsympathisch in dem Text gezeichnet wird, das auch nicht ohne weiteres akzeptieren werden. Also, dass dieser Kampf sozusagen erfolgreich, obwohl diese Aktion sehr bemerkenswert ist, jetzt schon sozusagen im Sinne der Vulkangruppe entschieden sei, das scheint mir dann auch eine etwas kleine Übertreibung zu sein. Gut.
Ja. Gut, hören wir mal rein, was die freie Journalistin Saskia Meyer zu Besuch in der Besetzung Tesla Stoppen erfahren hat.
Gesellschaft. Verantwortungsvoller als der Staat. Wir haben unsere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung grundlegend in Frage gestellt und ein kollektives, solidarisches, bedürfnisorientiertes Leben erfahrbar gemacht. So viele Menschen haben, gerührt mit Tränen in den Augen, begriffen, verstanden und gefühlt, dass unser Zusammenleben und unsere Forderungen viel menschlicher und liebevoller sind als die Art des Zusammenlebens, die uns der Staat vorgibt. Das ist gefährlich. So ein Ort darf es nicht geben. So eine Gemeinschaft darf es nicht geben. Wir wurden zu gefährlich für die bestehende Ordnung, für den Staat, den Kapitalismus. Das muss zerstört werden. Also kamen sie mit ihrer militanten Invasion, ihren Schlägertrupps und Abrissmaschinen und auf ihrem bewaffneten Raubüberfall zerstörten sie alles, was ihnen über den Weg lief. Sie nahmen uns unser Zuhause und traumatisierten uns. So sollten wir auf gewaltvolle Art lernen, dass wir nie wieder gefährlich sein sollen. Und dann sagtest du, dass wir das nicht davon sitzen lassen können. Nein, wir müssen gefährlich bleiben, noch viel gefährlicher sein. Nicht gegenüber Menschen und auch nicht gegenüber uns selbst. Nein, wir müssen gefährlich gegenüber der bestehenden Ordnung sein.
Ich finde auch richtig geil, dass Leute hier sich den Wald aneignen und diese scheiß Fabrik da irgendwie aufhalten wollen. Ja, richtig fett.
Hallo.
Hallo.
Ich stehe hier gerade mit.
Ich bin Aqua.
Von?
Dieser wunderbaren Waldbesetzung hier.
Jetzt sehen wir, es sind irgendwie mehrere hundert Leute hier zum Waldspaziergang gekommen. Das Presseecho, glaube ich, war in den letzten Tagen auch schon relativ positiv.
Das war richtig schön. Wir haben auch ganz viele Ausschnitte da vorne hängen. Mit so den Ausschnitten, damit so wir alle mal sehen, wie wir ankommen. Und das freut uns total. Und heute ist ja auch der Waldspaziergang mit unglaublich vielen Leuten, die gekommen sind. Das sind ganz viele Sachspenden gekommen, ganz viele Spenden, ganz viel Essen. Die Bürgerinneninitiative hier unterstützt uns mit ganz, ganz viel Liebe und Wärmflaschen nachts. Also das
verantwortungsvoller als der Staat. Wir haben unsere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung grundlegend in Frage gestellt und ein kollektives, solidarisches, bedürfnisorientiertes Leben erfahrbar gemacht.
Wir sind eine Wasserbesetzung und wir stellen uns damit gegen die Erweiterung der Gigafactory von Tesla in Grünheide. Denn hier wird den Menschen das Wasser und der Wald geklaut. Gigafactory bedeutet Giga-Zerstörung der Trinkwasserressourcen. Und hier in einer der trockensten Regionen Deutschlands bedeutet das nicht nur Trinkwasserrationierung für die Anwohner, sondern auch eine erhöhte Waldbrandgefahr.
Hier wird deutlich, wie im Kapitalismus Ressourcen verteilt werden, wenn sie knapp werden. Die Profitinteressen von Milliardären wie Elon Musk und Konzernen wie Tesla werden über die Interessen von uns allen gestellt. Klar ist, das Grundwasser ist an erster Stelle unser Trinkwasser.
Soweit aus Brandenburg zu der Besetzung Tesla Stoppen. In diesem Zusammenhang um Wasser, Land und Gerechtigkeit befasst sich hier auch ein Bündnis mit, die sich vorstellen, Ich lese mal vor von der Internetseite wasserlandgerechtigkeit.blackblocks.org. Mit der fortschreitenden Eskalation der Klimakrise spitzen sich auch Verteilungskämpfe und um Wasser und Land zu. In vielen Teilen der Welt kämpfen die Menschen schon lange mit den Folgen der Klimakrise. Auch in Europa bedrohen Trockenheit und Dürre mittlerweile unsere Lebensgrundlagen. Während an vielen Orten bereits der Wassernotstand herrscht, sind es vor allem Konzerne wie Tesla, RWE und Co., die einen Großteil der lebenswichtigen Ressourcen verbrauchen. In Frankreich kämpft die Bewegung Les Soulèvements de la Terre, Aufstände der Erde, erfolgreich gegen zerstörerische Industrien und Infrastruktur und für soziale Gerechtigkeit. Sie ist von einer starken Basis aus über 100.000 KleinbäuerInnen, GewerkschafterInnen, AktivistInnen und BewohnerInnen umkämpfter Territorien getragen. Trotz der extremen staatlichen Repressionen gegen sie sind die Aufstände der Erde ein inspirierendes Beispiel für kollektiven Widerstand. Die Bilder von den Menschen, die gegen die Megabassons in Sainte-Soline protestierten, gingen um die Welt. Jetzt kommen die AktivistInnen im Rahmen einer Speakers-Tour zu uns. Auf 12 Stops in Deutschland, den Niederlanden und Tschechien geben sie Einblicke in ihre Erfahrungen, Strategien und Organisationsformen. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, von den Erfahrungen dieses starken Basisbündnisses zu lernen und sich mit Gleichgesinnten transnational zu vernetzen. Lasst uns gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft und einen gerechten Zugang zu existenziellen Lebensgrundlagen kämpfen. Klimagerechtigkeit ist Wassergerechtigkeit.
Ja, und wir haben einige Tourdaten sozusagen, die wir euch hier noch präsentieren können und wollen, weil sie sich insbesondere auf den deutschsprachigen Raum beziehen. Und zwar sind folgende Tourdaten nach bereits erfolgten Stops in Frankfurt, Nürnberg, Darmstadt und Kassel, in Grünheide, in Leipzig, noch den 12. März in Cottbus, dann in Prag, in Tschechien, 13. März. Dort sind Ort und Zeit noch unbekannt, aber es wird einen Stopp geben. Berlin, 15. März, 19 Uhr im FMP1. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Und dann folgt noch am Werr-Berlin-See auf der Let's Socialize-Konferenz am 16. März der Abschluss der erwähnten Tour. Was FMP1 bedeutet, recherchieren wir für euch jetzt gleich. Zwischendurch gibt es ein bisschen Musik. Bis gleich. Willkommen zurück. Ja, ihr habt es gemerkt, auch heute hat es ein bisschen geruckelt am Anfang. Alles ein bisschen anders gekommen in diesen 2 Sendestunden, als wir vielleicht intendiert hatten, was, wenn auch nicht ausschließlich, auch ein bisschen mit Technik zu tun hatte. Und nun denn, vollständig werden wir euch heute nicht mehr die ganze Frage des neuen Fahrplans für Fridays for Future präsentieren können. Wir verweisen euch aber ganz herzlich auf den sehr lesenswerten Artikel der Autorin Luise Mosig, der in der Jungle World 6 2024, also vor knapp 4 Wochen erschienen ist, und interessante Aspekte sozusagen des Versuchs von Fridays for Future beleuchtet, sozusagen aus der medialen Schatten herauszutreten, in den sie vielleicht in den letzten Monaten auch überschattet, einfach von 1001 Horrormeldung in den Medien, sozusagen wieder, ja, sich mehr in die Präsenz zu hieven, sozusagen. Und man sieht sozusagen ein sehr, sehr schönes Foto in diesem Artikel, auf dessen Beschreibung wir uns hier an dieser Stelle heute beschränken wollen, wo Aktivisten von Fridays for Future zusammen mit Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs abgebildet sind und gemeinsam ein Transparent präsentiert, auf dem steht: Klimaschützen heißt die Streikenden unterstützen gemeinsam für eine Verkehrswende. Das heißt, so viel sei als Teaser vielleicht verraten. Fridays for Future hat den Plan, mehr sozusagen unter der allgemeinen lohnabhängigen Bevölkerung für Sympathie vielleicht auch für sich zu werben, was ja vielleicht auch gar keine so schlechte Idee ist. Schließlich ist das eine nicht unerhebliche Gruppe, allein schon quantitativ in dieser Bundesrepublik. Und das empfehlen wir ausdrücklich, sich diesen Artikel in der Jungle World von 6/2024 sich auch online einmal zu Gemüte zu führen. Man findet ihn auf der Seite der Jungle World. Und wir beschließen die Sendung heute mit einem Gedicht von Thomas Xeller, das erschienen ist in der aktuellen Ausgabe der Konkret in der Rubrik Postrevolutionäre Lyrik. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen überraschend, angesichts der anscheinend ja noch ausstehenden Revolution. So würde es zumindest die Rotbauchung des Pop einschätzen, die aktuelle Lage. Aber nun gut, da steht ja auch Folgendes: März 2034. Man lese genau und staune. März 2034, die Verbesserung der Spielplätze. Sie hatten ja alles versaut. So war vieles beschwerlich. Eine Stahltür braucht Zeit, dass sie taut. Aber manches war herrlich. Sie aus ihren Schlössern zu jagen, aus ihren Fliegern und Yachten und die Kinder zu fragen: Wollt ihr hier übernachten? Paar hundert Zimmer, ein Park, ein Pool, Pferde und Faun, schneeweiche Hunde, da hinten ein goldener Schaukelstuhl. Ja, wollt ihr? Dann reitet eine Runde. Oder hier dieses riesige Schiff steigt ein, komm, lach zwischen Himmel und Meer. Und hab keine Angst, dass ihr allein und vergessen wart, ist ja schon länger her. Wir übernehmen die Küche, ihr das Toben. Und schwitzt ihr und werdet ihr nasser? Geht aufs Deck von da oben, bringen euch rutschen ins Wasser. Zu den Delfinen. Und hier die Privatjets, sie gehörten ihnen, als ihr ärmer wart und sie umso reicher. Zu Komplizen von Versteck zu Versteck, von Geldspeicher zu Geldspeicher. Flogen die Täter und schleuderten Dreck in die Wolken, wir schmissen sie raus. Also rein mit euch und guckt lang hinaus und merkt's euch, wir fliegen nicht wieder. Wir legten die Scheißdinger still. Schaut diese Möwen, schwarz ihr Gefieder, sogar aus der Luft wurde Müll. Sie haben ja alles versaut. So ist vieles beschwerlich. Aber ihr, seit sie still sind, seid laut. Bleibt, wie ihr wurdet. Begehrlich. Ja, so viel zur Lyrik der postrevolutionären Epoche, die, wenn man Thomas Xeller Glauben schenken darf, bereits schon im Jahre 2034 angebrochen ist. Das lässt doch hoffen. Unsere Sendung neigt sich nun dem Ende zu und in den verbleibenden Sendeminuten fragen wir noch einmal, wo die Zusammenhänge bestehen zwischen all dem, was wir euch heute in dieser Sendung präsentiert haben. Ein paar Vorschläge macht dazu Reinhard Grebe. Wir hören uns im April wieder, und zwar an welchem April?
Ja, am zweiten Freitag im April, das ist der 12. April von 14 bis 16 Uhr, schaltet wieder ein, wenn es heißt Dünnes Eis.
Hören Sie,
damit Sie sehen,
was Sie fühlen. Ciao. Bis dahin.
Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat.
Auf 93,0.
Oder im Livestream.